Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist Rudi Kramer wieder zu Gast und hat seinen Datenzirkus mitgebracht. Rudi Kramer ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Ansbach und zusammen mit Frank Spähing ist er der Erfinder von Menschendatensensation Rudis Bericht aus dem Datenzirkus. Dieser Bericht erscheint als Blog beim Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands BVD. Heute haben wir ein Blog-Spezial. Es geht um den Schulanfang. In vielen Bundesländern sind die Schulferien zu Ende. In Baden-Württemberg geht's los und da haben wir uns gedacht...
Und Bayern hat noch Ferien.
Und das ist der selbstverständlich zweite Herr, der in dieser Runde dabei ist. Wir sprechen mit Rudi Kramer und mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg,
Professor Dr. Der hier wieder etwas vorlaut war. Ja, vielen Dank, Chuck.
Professor Dr. Tobias Kever, alles wunderbar. Und erstmal begrüße ich euch. Hallo Rudi, hallo Tobias.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Also, wir wollen uns mit dem Schulanfang beschäftigen und haben ein Themenspezial zusammengestellt. Und wenn ich wir sage, dann habe ich Rudi gemeint. Und wir haben uns da unterschiedliche Punkte wieder angeschaut und wollen, wie in der bisherigen Form, immer abwechselnd ein Thema ansprechen. Und der es angesprochen hat, stellt das Thema kurz vor. Und dann hat der andere die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und so springen wir von den Punkten zu den anderen. Wir sprechen heute über die Kindertagesstätte. Wir richten uns an die Eltern und an die Erziehungsberechtigten. Wir fragen nach Themen in der Schule und natürlich darf KI auch nicht fehlen. Und dann wird es noch ein paar Zusatzmaterialien geben. Und ich würde sagen, legen wir gleich los. Und lieber Rudi, magst du den Auftakt bitte machen und kurz berichten, welches Thema du dir ausgesucht hast aus dem Bereich der Kindertagesstätte?
Ja, wir hatten die Gliederung auch ein bisschen so chronologisch gemacht, dass man quasi die Kinder ja erst in die Kindertagesstätte, sei es eine Kita oder Kindergarten bringt und dann dass dann die Eltern auch eine gewisse Anforderungen haben und später die Schule. Oftmals sind die Themen ähnlich, aber ich finde, dass man gerade in der Kindertagesstätte gleich am Anfang zeigen kann, worum es beim Datenschutz eben geht, eben die Anforderung an die Zweckbindung, denn wenn am ersten Elternabend gehen oftmals Listen herum, bei denen die Eltern eintragen können, wie sie erreichbar sind und die Kontaktdaten. Hier empfiehlt es sich, gleich zwei Listen anzulegen. Eine für den Kindergarten oder die Kindertagesstätte und eine für die anderen Eltern. Denn keiner will am Dienstagvormittag um 10 Uhr aus einer Konferenz oder Besprechung herausgeholt werden, wenn es um die Abstimmung um Kuchen für den nächsten Elternabend oder für die nächste Kindergartenveranstaltung geht. Aber jeder will erreichbar sein, wenn das Kind abgeholt werden muss, sei es weil es gesundheitliche Probleme gibt. Und da kann man schon mal zeigen, dass es eben mit zwei Listen, eine wird betitelt mit für den Kindergarten oder für die Kindertagesstätte und die andere für andere Eltern, dass da schon jeder Elternteil, jeder Erziehungsberechtigte selber entscheiden kann, wie möchte ich für jeweilige Zielgruppen erreichbar sein. Und so kann man auch relativ leicht demonstrieren, worum es beim Datenschutz geht, dass ich selber entscheiden kann, wer bekommt welche Daten zu welchem Zweck. Und das haben wir hier mal kurz mit erwähnt als einen Tipp für Kindertagesstätten, aber eben auch schon für die Eltern.
Lieber Chef, du hast kenntnisreich genickt, als Rudi sagte, man möchte nicht um 10 aus der Konferenz rausgeholt werden.
Nicht für Kuchen. So, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, zwei Listen, alles Bürokratie. Aber nee. Also das ist an der Stelle keine Bürokratie, sondern ist nicht so schwierig, zwei Listen zu machen. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich angerufen werde, weil der Nachwuchs ein Loch im Kopf hat und ins Krankenhaus muss. Dann natürlich immer, ja. Und das andere, ob jetzt der Käsekuchen mit irgendwelchen Unverträglichkeiten und so weiter, gerne über die andere Liste.
Also haben wir Einigkeit. Schöne Information, danke Rudi. Und ich würde sagen, springen wir gleich zum nächsten Thema und haben da drei Punkte herausgesucht. Lieber Chef, möchtest du anfangen? Und das Thema ist ein spannendes Thema, ein Riesenthema und ein sehr, sehr für alle praxisrelevantes Thema. Du hast dir herausgesucht, Fotografieren und Kommunikation.
Ja, ist natürlich der Klassiker, übrigens auch in der Kita und dann später in der Schule, Bilder im weitesten Sinne, ne? Und dann ist natürlich die Frage, ja, Bilder wofür? Und das muss man sich natürlich genauer angucken. Dann, wer ist drauf und wo werden die Bilder veröffentlicht? Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Das ist schon mal das Erste, was häufig in der Debatte so ein bisschen zu kurz kommt. Das Foto bei der Einschulung an sich ist erstmal gar nicht unbedingt das Problem, wenn dann das Foto nur im privaten Kontext bliebe. Früher war das mal so, dass man die Bilder dann eben in analoger Form dann ins Familienalbum geklebt hat und nur die hatten da auch Zugriff drauf. Und heute, und das ist das eigentliche Problem, wird es eben gleich über WhatsApp kommuniziert oder bei sozialen Medien eingestellt. Das ist eine ganz andere Dimension, muss man sich klar machen. Das ist eine ganz andere Art von Öffentlichkeit. Und da greift natürlich auch die Haushaltsausnahme nicht mehr, ne? Und das ist auch nicht trivial. Wenn wir uns anschauen, was heute zum Teil auch mit Fotografien von Kindern KI-basiert passieren kann, also wie viel Schindluder getrieben werden kann, dann ist das nicht trivial. So, und das muss man adressieren. Und das tut sowohl das Kunsturhebergesetz als auch die DSGVO, als auch vielleicht das Hausrecht der Schule. Und mein Petitum an der Stelle ist als allererstes einfach mal drüber reden, auch im Elternkreis, ist thematisieren. Ja, wie wird es gesehen mit den Fotografien? Ist bei dem Schulfest etwas anderes als bei der Berichterstattung über die Schule? In welchen Kontexten? Worum geht's bei den Bildern? Was ist drauf? Was passiert, wenn andere Kinder auch drauf sind? Ja, also das ist ja meistens so. Wie sehen die das? Von daher muss man sich damit auseinandersetzen. Auch ein großes Thema in dem Kontext, und das ist hier jetzt in unserem bei unserem Blogbeitrag auch verlinkt, mit hilfreichen Argumenten vielleicht auch. Herr Kuckertz ist ja auch bei uns tätig, aber er hat auch ein privates Blog, bei dem er sich mit Messengern auseinandersetzt. Was ist da möglich? Was ich ganz schön finde an der Stelle, dass man auch so ein bisschen Argumentationshilfe bekommt. Was ist denn, wenn ich im Elternkreis dann höre, ja, aber das andere ist auch so praktisch. Und muss ich jetzt vielleicht dann doch eine Alternative benutzen, die vielleicht ja datensicherer, aber auch komplizierter ist. Welche Argumente gibt es denn dafür? Das finden wir dort. Das finde ich ganz praktisch in dieser Argumentationshilfe. Ansonsten gibt es einen sehr schönen Flyer der LFD Sachsen-Anhalt. Grüße gehen also raus an Tine Rost. Ein schönes Papier, auch wieder zur Frage Messenger im Klassenchat. Wo sind die Probleme, aber auch mögliche Lösungen? Worauf muss ich achten? Tolles Papier.
Rudi?
Würde ich ganz gerne ergänzen, also das Thema Fotografieren, Kommunikation kommt in dem Papier an mehreren Stellen vor. Denn einerseits wird es durch die Schule oder die Kindertagesstätte verantwortet, andererseits eben durch die Eltern. Und hier haben wir gerade das Kapitel, wo man sich an die Eltern richtet und da ist der Hinweis, Achtung, nicht alles, was technisch geht, ist auch erlaubt und ist auch sinnvoll. Denn gerade die Veröffentlichung im öffentlichen Raum, also über Internet, über soziale Netzwerke oder als Status in entsprechenden öffentlich zugänglichen Profilen, birgt eben auch Risiken für die Rechte und Freiheiten der dort abgebildeten Personen. Und das sollte man sich vergegenwärtigen. Das heißt nicht, dass man nicht fotografieren darf. Das heißt nicht, dass man keine Erinnerungsbilder machen darf. Aber man sollte sich immer gleich überlegen, was passiert denn mit den Aufnahmen und wer sieht sie. Und da ist oftmals so, wenn man nicht drüber nachdenkt, dass dann eben leichtfertig auch viele Bilder werden mit dem Smartphone gemacht, viele Bilder oder viele Betriebssysteme haben eine automatische Speicherung in einer Cloud und der ein oder andere Cloud-Anbieter lässt sich eben auch Rechte einräumen, um die dort gespeicherten Informationen oder Bilder eben auch für andere Zwecke zu verwenden. Und da sollen sich jede Eltern, jede Erziehungsberechtigte vorher Gedanken machen, will ich das, dass mein Kind oder andere Kinder dort abgebildet werden und deren Aufnahme genutzt werden können. Das sind alles so Punkte, die man früher, wenn die Eltern dann oder der Opa mit der Rollfilmkamera kam, eben nicht hatte, aber die sich durch die Technologisierung nun einfach ergeben und dass man hier einfach frühzeitig darüber nachdenkt, was kann mit Aufnahmen alles gemacht werden.
Ich würde sagen, springen wir gleich zum nächsten Thema. Und Rudi, Smartphone und Kinder hast du dir ausgesucht.
Ja, das richtet sich auch wieder an die Eltern. Die Frage ist ja, ab wann kann ich meinem Kind ein Smartphone anvertrauen Oder ab wann vertraue ich meinem Kind das Smartphone an? Da gibt es gewisse medienpädagogische Unterstützungen, Hilfen. Ist das Kind alt genug? Welche Möglichkeiten habe ich als Elternteil, hier Alterssperren einzurichten, je nach Betriebssystem? Da gibt es einige Tipps, auf die wir hinweisen. Und ganz wichtig ist, vielleicht sollte man sich doch im Elternkreis von Kindergarten, Schule abstimmen. Ab wann ist es denn generell für die ganze Klasse sinnvoll, etwas zu haben? Wir stellen ja auch fest oder hören auch, dass es in manchen Bereichen schon smartphone-freie Schulen gibt oder dass sich ganze Kommunen, in Irland gibt es da eine, Greystone, die sich darauf verständigen, dass dort alle Kinder erst ab 14 Jahren ein Smartphone bekommen. Man sollte hier nicht den sozialen Druck unterschätzen, der bei Kindern auftreten kann, wenn sie vielleicht das einzige Kind sind oder zu der Minderheit gehören, die dann noch keines haben. Aber man sollte sich auch informieren, ab welchem Alter als Elternteil macht es denn Sinn und wie gehe ich damit um, wie kann ich mein Kind damit unterstützen.
Chef, sehr aktuelle Debatte gerade, oder?
Ganz aktuelle Debatte, hatten wir auch in unserem letzten Podcast was dazu. Können wir vielleicht in die Shownotes geben. Mit Marina Weißmann haben wir darüber gesprochen. Ich finde die Idee, es müssten sich alle einig sein, ne, mit den 14. Weil wenn einer es halt doch hat, so ist das mit dem sozialen Druck, so eine Art Gesellschaftsvertrag, den wir da schließen müssten, finde ich eine spannende Sache, ja. Hm?
Super. Lieber Chef, du hast noch einen Punkt.
Tracking hatte
ich. Tracking. Auch.
Ja, loslassen oder anders gesprochen, es geht um den Schulweg auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Weg in die Selbstständigkeit der Kinder. Ne? Also das ist nachvollziehbar. Ne? Man hat Angst, also dass das Kind muss, sagen wir mal, 2 Kilometer in die Schule laufen. Ne? So. Und vielleicht muss es 1-2 Straßen queren. Ne? So. Dann ist natürlich die Versuchung groß, eben weil es auch heute technisch sehr einfach ist, zu schauen. Wo ist es denn, ne, auf dem Weg? Ich kann das tun, indem ich einen AirTag im Schulranzen positioniere. Ich kann das tun, indem ich Apps auf dem Smartphone, wenn es dann ein Smartphone hat, das Kind, installieren. Und ich kann es grundsätzlich heimlich tun. Oder ich kann mit dem Kind darüber sprechen. Ne, oder es gibt auch ganz viele smarte Uhren, die bei den Kindern relativ beliebt sind, mit denen sie auch mal telefonieren können. Die haben diese Funktionen in unterschiedlichem Umfang. Das heißt, da wäre mein, also erstens mal muss man sich das genau angucken, also wie man das technisch macht. Das Recht behandelt das zum Teil unterschiedlich und vor allem die Frage, ist es heimlich oder ist es nicht heimlich? Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ich bin doch aber der Erziehungsberechtigte und ich sag doch hier, was für mein Kind gut ist.
Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst.
Genau dieses Argument. Ne? Und da muss man sehen, naja, Kinder haben auch die Grundrechte und die Grundrechtsfähigkeit, die beginnt nicht erst, und die Grundrechtsmündigkeit, also Grundrechtsfähigkeit, die hat man schon relativ früh. Aber die Grundrechtsmündigkeit, also die Fähigkeit, auch ein Grundrecht zu verstehen und notfalls auch einklagen zu können, das geht nicht erst los mit 18, wie die Geschäftsfähigkeit, sondern ab wann kann man das einsehen. Ne? Und Kinder 11, 12 haben auch schon ein Gefühl für Privatheit. Das merkt man. Ne? Die machen die Tür manchmal zu zum Zimmer und so und wollen eben nicht und so. Von daher muss man da in den Ausgleich. Und technisch sind die Funktionen sehr unterschiedlich, das muss man sich angucken. Man muss sich dann auch angucken, zum Teil, wir haben da auch schon Apps gesehen, die dann damit werben, das sei alles in Ordnung und die Eltern müssten dann eben schon überwachen dürfen, aus Gefahrgründen und so weiter. Das muss man sich aber sehr genau angucken. Also insbesondere die heimliche Installation auf solchen Smartphones ist sehr heikel bis zur Strafbarkeit. Von daher muss man über diese Dinge reden und es gibt da haben wir auch drauf verwiesen, oder beziehungsweise Rudi hat hier in seinem Papier oder im Blog auf eine schöne Zusammenfassung der rechtlichen Rahmenbedingungen zwischen Telekommunikationsrecht und das ist alles sehr schön aufgeführt dort bei Kinderrechte Digitalleben. Von daher ist das durchaus hilfreich, sollte man sich mal angucken.
Ja, das ist auch so ein Beispiel, wo man auch im Alltag, auch in der Kernzelle Familie feststellen kann, dass eben Privatsphäre auch Kindern zusteht. Und man muss dann natürlich immer ein bisschen differenzieren zwischen der Einsichtsfähigkeit und der tatsächlichen Gefährdungssituation. Und jetzt sind wir, kann ich ja sagen, die hier alle so um die Mikrofone sitzen, einer Generation, die ohne diese ganze Technik auch groß und alt geworden ist. Und man muss eben genau schauen, wann kann ich denn tatsächlich loslassen. Das ist was anderes, als wenn ein Kind einen Heimweg hat, abends von der Sportveranstaltung durch einen dunklen Park. Da kann die Situation anders sein, als wenn man eben tagtäglich sein Kind überwachen will. Aber wichtig ist vor allem auch, dass eben den Eltern und Erziehungsberechtigten bewusst wird, dass auch Kinder Rechte haben. Und man sollte nicht außer Acht lassen, es gibt schon die ersten Verfahren, wo eben Kinder die eigenen Eltern verklagen, weil die eben zu viele Kinderbilder auf Facebook oder vielleicht auch freizügige Bilder vom Baden, vom Meer, vom Urlaub am Meer veröffentlicht haben. Die Verjährung für solche Ansprüche beginnt erst mit dem 21. Lebensjahr des Kindes und hat dann noch 3 Jahre Zeit, unter Umständen Ansprüche gegen die eigenen Eltern geltend zu machen. Das sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen, denn Persönlichkeitsrechte fangen mit der Persönlichkeit an und das ist halt bei uns ab der Geburt.
Vielleicht Hinweis für die Hörenden, die gerade Chuck nicht sehen können, der gerade sich sehr verwundert zeigt, dass tatsächlich auch Eltern verklagt werden können.
Von den eigenen Kindern?
Ja, weil sie alles auf Facebook und Co. gepostet haben, ohne eben zu fragen. Ne?
Ja, wow, okay. Ja, leuchtet mir ein, war mir tatsächlich neu. Also, ich würde sagen, dann haben wir das auch besprochen und wir sind schon beim nächsten Punkt angelangt und zwar geht es um Datenschutz in der Schule. Und lieber Chef, magst du da einfach beginnen?
Ja, oder ich will es auch wieder so ein bisschen einordnen. Ne? Datenschutz in Schulen ist erstmal ein Riesenthema, weil es ja sozusagen durch alle datenschutzrechtlichen Fragen in unterschiedlichsten Kontexten im Lebensbereich Schulen adressieren kann. Und was man sich da auch wieder klar machen muss, zwar natürlich gibt es die DSGVO auf der einen Seite, alles gleich, könnte man sagen, ganz einfach, aber es gibt das Schulrecht und das Schulrecht ist Landesrecht und das Landesrecht ist zum Teil unterschiedlich. So ist das im Föderalismus. Von daher gibt es da schon einzelne Ausbuchstabierungen, die unterschiedlich sind und dann macht es also vor diesem Hintergrund auch total viel Sinn, dass unterschiedliche Aufsichtsbehörden in Baden-Württemberg, in Bayern, in Sachsen-Anhalt nochmal zusammenfassen. Was heißt das eigentlich? Datenschutz in der Schule, FAQs, worauf sollte man achten? Wir hatten ja dazu auch in unserem Bildungszentrum eine sehr, sehr schöne Schulungsreihe, die leider aus haushalterischen Gründen eingestellt werden musste. Also es sind sogenannte Kann-Wegstellen, die also irgendwann wegfallen. Die sind jetzt weggefallen. Das ist ein bisschen schade an der Stelle, aber wir machen trotzdem natürlich nach Kapazität weiter und stellen Hilfe zur Verfügung, also in Gestalt von FAQs zum Beispiel. Das machen aber die Kolleginnen und Kollegen in Thüringen zum Beispiel, gibt es ein sehr, sehr schönes Papier eben auch. Mit Mustertexten auch, da muss man so ein bisschen drauf achten, immer von wann sind die, ne? In dem Fall 2022. Schulrecht ändert sich durchaus auch mal, das muss man also so ein bisschen immer kritisch nochmal gegenchecken, ob das auch der aktuelle Stand ist. Auch an die eigene Nase greifend, also wir haben auch ein schönes Papier gemacht, zusammen mit dem Kultusministerium. Das ist aber auch nicht druckfrisch, ne? Und es gab auch Änderungen im Schulgesetz, auch da muss man immer dranbleiben, das ist das Ganze entwickelt sich. Aber es gibt, wie gesagt, sehr, sehr gute Materialien, die hier alle verlinkt sind. Bayern hat eine schöne FAQ-Liste, also Grüße an der Stelle an Thomas Petri. Von daher, glaube ich, findet man, wenn man will, zum Thema Datenschutz in der Schule sehr, sehr viel Informationsmaterial.
Kann ich gern ergänzen. Ich habe mich hier ein bisschen auf die süddeutschen Aufsichtsbehörden und Kultusministerien konzentriert, weil ich da wohnortnäher bin, aber soweit ich weiß, bieten alle Kultusministerien und alle Schulämter oder viele Schulämter und vor allem auch die meisten Aufsichtsbehörden hier auch entsprechende Informationen und Unterstützung, gerade für Schulen und Lehrerinnen und Lehrern an, um hier bestmöglichst die datenschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Denn wenn wir über Schulen reden, reden wir erstmal ja meistens über hoheitliche Aufgaben, über schulpflichtige Kinder, die eben an die Schule gehen müssen. Das Datenschutzrecht gilt aber auch für alle privaten Träger, aber hier gelten die gleichen Anforderungen bei Einwilligungen, bei Schutzmaßnahmen hinsichtlich Datenminimierung, sodass man also auch Angebote und allgemeine Aussagen von Aufsichtsbehörden in Baden-Württemberg oder Bayern oder Thüringen oder Hamburg auch für andere Bundesländer in der Regel anwenden kann.
Super. Wollen wir gleich weitermachen, lieber Chef? Du hast im Bereich der Schule ein paar mehr Punkte markiert als Rudi. Deswegen würde ich dich bitten, einfach weiterzumachen.
Oh ja.
Mhm. Ich habe Nutzung von sozialen Medien durch Schulen.
Ja, durch Schulen. Das ist ja. Was ich mich an der Stelle frage, ne? Ich lese hier, Schulen möchten neben der Schulhomepage oft auch Social-Media-Kanäle wie Instagram oder TikTok nutzen. So, ja, der Datenschützer würde sich an der Stelle fragen, warum eigentlich? Ne? Also so soziale Medien, wenn die Feuerwehr zum Beispiel einen Account betreibt, dann sagt die Feuerwehr, wir haben Nachwuchsprobleme. Und deswegen müssen wir, das ist das Teil unseres Recruiting-Prozesses, oder die Polizei argumentiert zum Beispiel so, ne? Wir müssen uns ja klar machen, wenn wir hier von Schulen sprechen, sind es meist öffentliche Stellen. Ne? Klar, gibt es auch Privatschulen, aber ich sag mal jetzt von der Mehrheit her. Gehört es also zur Aufgabe auch einer Schule, soziale Medien zu befüllen? Ja, muss man sich attraktiv machen für Schülerinnen und Schüler, weil man ansonsten zu wenig Schüler bekommt? Das wäre eine Frage. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob eine Hochschule das, die Situation ist vielleicht bei einer Hochschule ein bisschen anders als bei einer grundständigen Schule. Also das würde ich zuerst mal fragen. Warum? So, und dann kann man natürlich sagen, naja, weil wir vielleicht auch den Bildungsauftrag dorthin bringen müssen, müsste man sich dann genau angucken, kann man das überhaupt abbilden. Aber rein aus Datenschutzsicht muss man natürlich dann schon schauen, welche Datenverarbeitungen hier im Raum stehen und wie weit man dafür verantwortlich ist. Ich möchte jetzt nicht über Fanpages sprechen und verwaltungsgerichtliche, erstinstanzliche Urteile, aber das sollte man sich als Schule trotzdem und gleichwohl fragen, wozu eigentlich? Also nicht nur, weil es einfach hip ist, sondern es muss ja irgendeinen Sinn und Zweck muss es ja dienen. Ja? Dann würde ich also diese Frage stellen und vor allem würde ich mich dann auch oder würde mich als Datenschützer natürlich freuen, wenn man das dann schon macht und zum Ergebnis gelangt ist, wir brauchen das unbedingt, um einen bestimmten Zweck, den wir als Schule haben, abzubilden, dass auch das Thema Datenschutz bisweilen mal adressiert wird, ja? Oder vielleicht auch mal gefragt wird, wisst ihr, was passiert mit euren Daten bei dem und dem Dienst, ja, wie algorithmenbasiert Videos ausgespielt werden. Also da könnte man ja dann zumindest an der Stelle mithelfen bei dem insoweit digital kompetenten Bildungsauftrag, aber das passiert meines Erachtens noch überhaupt nicht. Oder was meinst du, Rudi?
Es kommt drauf an. Ich kann durchaus gut verstehen, dass Schulen auch versuchen, über solche Kanäle junge Menschen zu erreichen. Denn normalerweise bekommt man da eher die eigene Zielgruppe mit. Worauf es mir immer ankommt oder in dem Kontext wichtig ist, dass eben nicht erst ein Markt geschaffen wird, wo eine gewisse Exklusivität vermittelt wird nach dem Motto, ich muss auf diesen Kanal gehen, um die und die Informationen zu bekommen, sondern dass die Schulen immer überlegen, ich will hier keine Exklusivität schaffen. Jede Information, die ich über diese Kanäle bringe, bringe ich mindestens zeitgleich auch auf der normal frei zugänglichen, ohne Profilerstellung erreichbaren Homepage der Schule. Dass ich also nicht gezwungen bin, um aktuell zu sein, das oder jenes Medium zu nutzen, das dann eben die entsprechenden, ich sage es mal, datenschutzrechtlichen Fragestellungen aufwirft. Darüber hinaus sollte man auch überlegen, wenn es dann Kontaktmöglichkeiten gibt, Kommunikationsmöglichkeiten, dass die auf der eigenen Homepage nicht schlechter abgebildet werden, nach dem Motto, wenn ich eine Frage habe, wenn ich eher über, ich sage es mal, Instagram eine Antwort kriegen, als über die eigene Chatfunktion oder die eigene Nachfragefunktion oder auch die Kontaktadresse auf der Homepage. Wenn das alles beachtet wird und man darüber hinaus auch bei den Abbildungen der Informationen Persönlichkeitsrechte beachtet, wäre nach meiner Einschätzung auch die Nutzung von den üblichen sozialen Medien noch vertretbar. Oder noch eher begründbar, als wenn ich in Anführungszeichen hier einen Markt oder eine Nachfrage erst schaffe, dass sich Schüler oder Eltern gezwungen sähen, sich dort zu registrieren.
Ja, dieses Alternativitätsgebot, das vertreten wir ja grundsätzlich auch, aber man muss sich wirklich einfach die Frage stellen, ob eine Schule mit weiß ich nicht, 300 Schülerinnen und Schülern in der Lage ist, zeitgleich gleich gut in der Qualität die Homepage und den Instagram-Kanal zu befüllen. Also kann die das? Ne? Also einfach rein von der Kapazität her. Wir können ja an dieser Stelle auch nochmal Mastodon kurz, es gibt Möglichkeiten, ja, auch für Schulen in Baden-Württemberg. Also
wenn Schulen zum Beispiel bei uns einen, ja, Account einrichten wollen, dann
können sie das tun.
Aber wir wollen noch kurz erwähnen, dass es eben gerade bei dem Kapitel hier auch entsprechende Links gibt zu Veröffentlichungen der LDI Sachsen-Anhalt, sehr aktuell zur Nutzung von Instagram oder auch vom LFDI Baden-Württemberg als Checkliste, was sollte man denn beachten und beantworten können, wenn man TikTok nutzen will.
Genau, da war es uns an der Stelle eben auch wichtig, dass man vielleicht auch hilft, dabei zu erklären, ne? Was heißt eigentlich die Datenschutzerklärung bei TikTok? Was steht da drin? Ne? Und das wäre vielleicht auch schön, wenn eine Schule dann wirklich zum Ergebnis kommt und sagt, wir müssten da mitmischen, dass man diese Themen auch mal adressiert.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da habe ich auch KI in Schulen. Chef, bei dir oder wollen wir mit
die
Rudi iPad-Klassen, weitermachen?
iPad-Klassen, glaube ich, hat Rudi. Bitte? Noch, oder?
iPad-Klassen. Ah.
Ah, kann ich noch machen, ja. iPad-Klassen, ganz spannendes Thema. Wenn eine Schule ein Lehrmittel vorschreibt oder sogar selbst stellt, um quasi mit modernster Technik Wissen zu vermitteln oder auch zu erfassen, stellen sich dann natürlich auch entsprechende datenschutzrechtliche Anforderungen. Die LDI Nordrhein-Westfalen hat auch gerade aktuell dazu Hinweise veröffentlicht. Auf was ist denn zu achten? Wer ist denn dafür verantwortlich? Wer muss sich denn darum kümmern? Und brauche ich dann mit dem Dienstleister entsprechende vertragliche Regelungen? All das wird schön anschaulich ausgeführt und sie verweist dann auch, dass eben im Normalfall oder unter Umständen auch darauf geachtet werden muss, findet denn bei dieser Nutzung und dann eben auch durch Minderjährige ein Datentransfer in einen Drittstaat, also sprich außerhalb der EU und außerhalb des EWR, des Europäischen Wirtschaftsraums, Klammer auf, das sind derzeit Norwegen, Liechtenstein und Island, dass ich da auch entsprechende Drittstaatenregelungen beachten müsste. Und auf was man natürlich auch immer achten muss, ist bei Cloud-Anbietern, welche Nutzungsrechte oder welche Verarbeitungszwecke behalten die sich denn unter Umständen im Einzelfall vor? Also das betrifft nicht nur den Hersteller, sondern auch vielleicht das ein oder andere Tool, was dann auf diesem technischen Gerät läuft. Da es immer mehr Klassen gibt oder Schulen, die auf iPad-Klassen setzen, eine empfehlenswerte Lektüre, um zu überprüfen, könnte man auf alle Fragen eine Antwort haben.
Ja, es ist tatsächlich, man muss sich durch das Dickicht dann wirklich ein bisschen durchkämpfen. Wie gesagt, Drittstaatentransfer, zum Teil sehr schwierige Fragen, aber ich glaube, hier mit den Links und den Handreichungen kommt man, denke ich, ja, insgesamt ganz gut klar.
Dann, lieber Chef, achso, ja, Rudi, sag.
Dann noch ein kurzer Satz dazu. Man kann natürlich auch, es wird immer davon gesprochen, dass man die jungen Menschen auch zu entsprechenden technikaffinen Personen erziehen sollte. Das stimmt natürlich, dass man jungen Menschen das Wissen vermittelt, damit verantwortungsvoll umzugehen. Man sollte aber auch berücksichtigen, dass viele Veröffentlichungen, gerade von Wirtschaftsverbänden, die sich zur Bildung äußern, dass es oftmals eher um die Bildung von Umsatz geht und nicht immer medienpädagogische Aspekte im Vordergrund stehen. Also dass man eben hier auch ein gewisses Ausgleich findet zwischen der Vermittlung von Umgang mit Technik und dem Zwang, Technik zu verwenden.
Guter Punkt, Rudi. Dann machen wir mit dem nächsten Punkt weiter und da bist du wieder dran, Chef.
Das Problem, das wir jetzt gerade angesprochen haben, das durchdringt natürlich auch die nächste Frage, nämlich künstliche Intelligenz in Schulen. Und da natürlich muss ich die nächsten Generationen mit der Technik vertraut machen und sie müssen in der Lage sein, bestimmte Tools auch zu nutzen. Und dann kommt es eben darauf an, was ist das für ein Tool, was tut es, wie weit ist es Transparenz, wie weit ist es auch kontrollierbar. Und auf der anderen Seite auch natürlich, welchen Nutzen hat es gegebenenfalls. Und wir hatten dazu ja auch hier im Podcast ein interessantes Gespräch mit einer Bildungsforscherin, Frau Professorin Ulrike Kress. Und wir haben über beides gesprochen. Ne? Also natürlich bietet KI zum Teil Chancen, gerade was individuelle Lernwege angeht. Also ich kann so eine Art persönlichen Tutor generieren, der meine Fehler, vielleicht kann ich irgendwie schlecht dividieren zum Beispiel, warum auch immer, ich habe es einfach nicht verstanden. Dann kriege ich einfach mehr Aufgaben, die Division zum Gegenstand haben, ne? Und vielleicht auch spezifisch Hilfestellung, die ja im Idealfall dazu führt, dass ich super dividieren kann. Solche Dinge sind gut, ne? Und auf der anderen Seite haben wir die Frage, wie weit darf und soll denn KI zum Beispiel Prüfungsleistungen kontrollieren können und vielleicht sogar ja die Note festlegen im Worst Case, ne, wo auch die KI-Verordnung sagt, na, das geht aber nicht, das ist aber Hochrisiko, beziehungsweise geht nicht, ist bei Hochrisiko ist halt Hochrisiko, geht schon, aber hohe Hürden. Und auch die Hochschulgesetze und die Landesschulgesetze geben dazu zum Teil schon Aussagen, andere eben nicht, das ist wieder landesspezifisch ausbuchstabiert. Wie gesagt, Bildung föderal ausbuchstabiert. Von daher muss man sich das auch wieder angucken und der Gesetzgeber muss es schön austarieren. In diesem Korridor zwischen Verfassungsrecht, Unionsrecht, diesen Korridor gibt es. Und es ist natürlich auch ein bisschen mühsam, sich Gedanken zu machen, wo hört die Assistenz auf und geht die Kontrolle bei Prüfungen an die KI. Also das ist ja zum Teil ein Graubereich, wo man dann genau sagen muss, bis dahin geht's und nicht weiter. Ne? Oder was ist eine Vorprüfung zum Beispiel, wo es vielleicht noch zulässig ist? Muss man sauber ausbuchstabieren? Dazu haben wir auch zwei Links hier in den Shownotes.
Rudi? Muss ich eigentlich gar nicht viel ergänzen. Das ist natürlich die Herausforderung, wie man mit dieser Technologie umgeht, dass man den Umgang vermittelt, ohne zu riskieren, dass man dadurch eigene Fähigkeiten verlernt.
Also einen Hinweis habe ich noch vergessen, in dem Fall Grüße nach Rheinland-Pfalz zu Dieter Kugelmann. Schönes Angebot hier für Lehrkräfte, Unterrichtsmaterialien zu künstlicher Intelligenz und Datenschutz. Finde ich klasse, sind Arbeitsblätter, die man ja einfach nutzen kann. Ne? Muss man sich nicht komplett neu überlegen, sondern wird hier zur Verfügung gestellt. Tolle Sache.
Du hast noch einen Punkt, Vermittlung von Datenschutzaspekten an Kinder, Jugendliche.
Ja, ganz großes Thema. Ne? Wie sensibilisiere ich für das Thema? Und zwar altersgerecht, ne? Also so, dass man mit Kindern über Privatheit spricht, über den Wert von Privatheit, was das für sie bedeutet, was möglicherweise was völlig anderes ist als für mich. Und dass man also sinnvoll da an der Stelle in Diskurs geht. Da gibt's tolle Angebote mit Informationen bei den Kollegen auch in Österreich, Privacy for Kids. Wir haben ja hier in Deutschland unter dem Dach der Datenschutzkonferenz, also der DSK Young Data, auch das haben wir verlinkt, da kann man mal draufschauen. Auch wieder Informationen, auch für Kinder. Und was ich auch besonders schön finde, jetzt grüße ich an der Stelle Maike Kamp, die Berliner Kollegin, Data Kids. Sehr schön aufbereitet, eben auch so ein bisschen comichaft. Da gibt es so bestimmte Charaktere, die dann bestimmte Charaktereigenschaften haben. Alles rund um Datenschutz. Also wer Lust hat, kann sich das gerne mal anschauen. Ist gut gemacht, auch für Kinder, wie gesagt. Ist toll.
Rudi? Ja, muss ich nicht groß ergänzen. Viele kennen es zu meinem Hintergrund mit Datenschutz geht zur Schule, wo man eben auch versucht, als externe Person in Schulklassen ein bisschen die wichtigsten Aspekte zu vermitteln und eigentlich erstmal die Neudeutsch-Awareness zu schaffen, dass eben Kinder und Jugendliche es auch selber in der Hand haben, ihr Interessen wahrzunehmen, was mit Datenminimierung passieren kann. Einfach nur diese simpelsten Sachen, dass wenn ich ein Bild mache, die Leute vorher frage, darf ich dich fotografieren und darf ich mit dem Bild 1, 2, 3 machen? Wo will ich es einstellen? Wo will ich es posten? Und die Antwort einfach berücksichtigen. Das sind so die Grundlagen, um mit Kindern und Jugendlichen überhaupt das Thema erstmal näher zu bringen. Denn machen wir uns nichts vor, jedes Kind, das ein Smartphone in der Hand hält, wird damit konfrontiert, dass es über das Kind oder eben über andere, die fotografiert werden oder allein über die Nutzung dieses Gerätes entsprechende Verarbeitungen stattfinden. Das wollte man auch frühzeitig Kindern und Jugendlichen vermitteln.
Rudi, wie nun datenschutzkonform Veranstaltungen, Erlebnisse dokumentieren?
Ja, da möchte ich jetzt mal, also normalerweise vermeiden wir immer Personennamen zu nennen, schon aus Datenschutzgründen, aber hier möchte ich mal mich bei Felix Neumann bedanken, einem Spezialisten für kirchlichen Datenschutz, der einen wunderbaren Blog hat, Artikel 91 EU, der eben schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen hat, wie man eben auch datenschutzkonform bei Jugendlagern, Freizeiten eben damit umgehen kann. Und wir haben doch verlinkt, haben es auch ein bisschen zusammengefasst. Es geht erstmal darum, altersgerecht mit den betroffenen Kindern, Jugendlichen darüber zu sprechen, was ist ihnen wichtig, was wollen sie nicht. Und man kann dann auch wieder altersbezogen Regeln aufstellen. Es gibt dann auch ein paar Beispiele, wie man eben auch Erlebnisse dokumentieren kann, ohne dass Personen erkennbar sind. Beispielsweise beim Lagerfeuer nur von hinten oder nach der Badeaktion vielleicht nur die Badekleidung, wie sie auf der Leine hängt. All das sind Möglichkeiten, Erlebnisse auch öffentlich zu dokumentieren, ohne in die Rechte oder Freiheiten anderer einzugreifen und ohne die eventuell bloßzustellen. Man kann auch entsprechende Teams bilden innerhalb dieser Jugendgruppen. Wer hat welche Aufgabe, was zu fotografieren, für welchen Zweck? All das sind Möglichkeiten, denn es ist wichtig, es geht nicht darum, Dokumentation oder Erlebnisse oder Fotografien zu verhindern, sondern einfach nur die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen zu wahren. Und deswegen haben wir hier auch ein eigenes Kapitel mit aufgenommen zwischen Erstellung eines Datenschutzkonzeptes und auch, was man mit den Aufnahmen machen kann.
Das möchte ich nutzen, um einfach mal zu sagen, Artikel 91, toll, die Informationen, die wir hier bekommen zum Datenschutz in Kirchen und Religionsgemeinschaften. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich gehe nicht in die Kirche, das interessiert mich nicht. Aber, es gibt natürlich Kitas zum Beispiel in kirchlicher Trägerschaft. Ja, und das heißt also, man wird hier auch mit dem kirchlichen Datenschutzrecht durchaus konfrontiert im täglichen Leben. Und man findet dazu aber sehr wenig Informationen. Und das ist anders eben hier bei Artikel 91 EU und Felix Neumann, wenn ich es recht entsinne, ist auch bei Mastodon, also mit Artikel 91 vertreten. Also von daher, ja, mal vorbeischauen.
Super. In diesem Zusammenhang, kleiner Gedankensprung, Chef, du warst neulich auch in einer Kirche und hast zu KI gesprochen.
Das ist richtig, die Wohnzimmerkirche, ja, genau. Auch ein schönes Format, wo man mal ein bisschen anders einen Gottesdienst feiert, in ganz anderem Kontext, Kaffee trinkend mit einem Stück Kuchen und einfach gesellschaftliche Herausforderungen mal diskutiert. Und das war für mich ganz, ganz spannend, um einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wo betrifft mich das denn, wenn zum Beispiel meinen Daten ein Avatar von mir generiert wird, der mich überlebt und vielleicht meine Angehörigen mit mir chatten können, wenn ich längst tot bin. Wie gehen wir mit sowas um? Wollen wir sowas? Wollen wir das nicht? Wollen wir das in bestimmten Kontexten, in anderen nicht? Da sehe ich schon auch die Kirchen als Gefäße für den gesellschaftlichen Diskurs, ja, und würde mir da manchmal ein bisschen mehr wünschen an der Stelle. Also, ja.
Dann kommen wir schon zur letzten Rubrik, wenn ich das richtig sehe. Und zwar zum Thema Zusatzmaterialien.
Also eine Sache habe ich noch. Okay. Die habe ich mir nämlich hier grün notiert. Das wollte ich noch loswerden. Verwendung der Aufnahmen haben wir jetzt hier einen ganzen Block, dass man sich klar macht, was ist Öffentlichkeit auf sozialen Medien? Ein Punkt, der mir an der Stelle noch wichtig ist, den man sich eben heute klar machen muss. Was ich bei sozialen Netzwerken einstelle, ist Information, sind Daten, mit denen KIs trainiert werden. Das ist eine andere Qualität nochmal, ja, als das vor 10 Jahren war. Das muss man sich einfach klar machen. Auch dann, ne, kann man bewusst entscheiden, ist für mich in Ordnung, welche Risiken dann auch mit Sprachmodellen verbunden sind, wie man das einhegen kann. Das muss einem einfach klar sein bei dieser Entscheidung. Das wäre mir an der Stelle noch wichtig.
Wichtiger Punkt, okay. So, dann kommen wir, Rudi, zum letzten Spot und Zusatzmaterialien, was hast du mitgebracht?
Da möchte ich noch auf was hinweisen, was ich in Mecklenburg-Vorpommern gefunden habe. Das ist zwar aufs Landesrecht von Mecklenburg-Vorpommern konzentriert, aber die Fragestellungen ergeben sich eigentlich in allen Bundesländern. Da geht es um Datenschutz bei Kinder- und Jugendfürsorge. Es gibt zahlreiche staatliche oder auch Einrichtungen in freier Trägerschaft, die sich um das Wohl und von Kindern und Jugendlichen kümmern. Und auch die müssen datenschutzrechtliche Vorgaben beachten. Das heißt, jede Weitergabe von personenbezogenen und das heißt dann eben auch von personenbeziehbaren Daten bedarf einer rechtlichen Grundlage. Und hier werden verschiedene Aspekte, verschiedene Situationen aufgeführt mit den jeweiligen rechtlichen Aspekten und Vorgaben. Zwar, wenn es um Landesrecht geht, auf Mecklenburg-Vorpommern bezogen, aber man kann dann im jeweiligen Bundesland, in dem man wohnt, eben auch nachschauen, findet man da eine vergleichbare Regelung, die einem die Grundlage und entsprechende Vorgabe gibt. Und das fand ich sehr schön. Ich habe es bislang noch in keinem anderen Bundesland so gesehen, was nicht heißt, dass es vielleicht nicht gibt, aber finde es als Beispiel sehr hilfreich zur Orientierung für Einrichtungen, die sich mit Kinder- und Jugendfürsorge befassen.
Dann kommen wir zum letzten Punkt und als Rausschmeißer, lieber Chef, hast du dir ein Thema ausgesucht, das nennt sich Einsatz von Anwendungen aus Microsoft 365 in Bildungseinrichtungen.
Ja, das ist natürlich ein ganz aktuelles Thema, das auch sehr stark im Fluss ist, groß in der Debatte. An der Stelle nur der Hinweis oder das, die Bitte darum, immer zu differenzieren. Ne? Ob man ein bestimmtes Produkt in einem unternehmerischen Kontext einsetzt, mit erwachsenen Personen, bei dem nicht kritische Daten verarbeitet werden, ist das anders, als wenn ich Daten in einem Kontext verarbeite, wo man sich vielleicht nicht aussuchen kann, ob man in die Schule geht oder nicht. Man ist minderjährig, es sind vielleicht besondere Lerndaten, also durchaus auch sehr, sehr sensible Daten. Je nachdem sind auch technisch-organisatorische Maßnahmen in einem völlig anderen Maße abzubilden. Und die Anforderungen sind auch andere. Ja, das muss man sich ganz einfach anschauen und dann muss man prüfen, ob ein bestimmtes Angebot das abbilden kann. Die Frage muss man sich dann nicht stellen, wenn es Alternativen gibt und eine Lernplattform zum Beispiel in einem Bundesland etabliert ist, die letztlich die Features bietet, die ein anderes Angebot auch abbildet und das aber besser kontrollieren kann, ne, wenn das so ist. Aber wie gesagt, das muss man sich genau anschauen. Da muss man sich zum Beispiel auch ansehen, dass bestimmte Programme in unterschiedlichen Modellen, Lizenzmodellen, unterschiedliche Möglichkeiten auch bieten, Daten einzuhegen oder auch nicht. Und auch da muss man sich klar machen, wenn ein Produkt nichts kostet, also eine Edu-Lizenz, dann werden möglicherweise mehr Daten abfließen, wie bei einer teuren E5-Lizenz, wo ich sehr viel kontrollieren kann, aber das kostet eben Geld. Und wenn ich dieses Geld nicht ausgeben kann oder will, dann muss ich mir überlegen, gibt es andere Alternativen, die eben die Vorgaben, die ich habe, Minderjährige und so weiter, abbilden können.
Rudi?
Ja, ich kann auch wieder sagen, das ist ein wunderbares Beispiel für, es kommt darauf an. Und welche Stellschrauben und welche Faktoren mit reinspielen. Tobi Kieber hat es ja gesagt, das ist einerseits das Alter der Personen, deren Daten verarbeitet werden, ist vielleicht auch die Situation. Ist es eine, habe ich eine Schulpflicht, wo Kinder hin müssen? Oder ist es vielleicht eine Abendschule, wo jemand sich entscheidet, also seine Bildung zu vervollständigen, zu erweitern? Das alles sind einzelne Faktoren, die in eine Bewertung mit reinspielen. Dazu kommen dann natürlich die Lizenzmodelle, denn die Hersteller, die Anbieter müssen sich ja auch irgendwie finanzieren können. Und da ist natürlich die Kommerzialisierung von Informationen auch ein, und dann muss man auch sagen, auch ein legitimer Zweck. Es muss aber nur transparent sein und ich muss auch die Möglichkeit haben, eine andere Möglichkeit zu finden, dieses Tool zu nutzen. Dann zahle ich halt was dafür. Aber das sind alles die einzelnen Faktoren, dass man eben gerade bei der Thematik Microsoft 365 ein pauschales geht immer oder geht nie, ist da eben vollkommen unangebracht. Es sind viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Und die Diskussion, die wir seit, ich glaube, mittlerweile 3 oder 4 Jahren haben, ging ja eigentlich los mit Aussagen der Datenschutzkonferenz zu Angeboten an Schulen. Und da hat man natürlich mit dem minderjährigen Schutz einen ganz anderen Fokus im Blick als an Unternehmen, wo ich vielleicht über Lizenzmodelle eine ganz andere Gestaltungsmöglichkeit der Verarbeitungszwecke des Herstellers habe.
Gut, dann, liebe Zuhörenden, sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude am Zuhören und habt auch Lust, ein bisschen weiterzulesen. Wir verlinken alle Infos, die wir hier besprochen haben. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke, lieber Rudi, dass du dir die Zeit genommen hast. Lieber Chef, auch Dank an dich. Und liebe Zuhörerinnen, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Vielen Dank.
Allen einen schönen Schulanfang. Danke. Tschüss.
Ja, und nicht nur Schulanfang, sondern auch weiter Schulleben. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.